herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnik.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Einfach-Überlegen-Podcasts. Ja, in letzter Zeit hört man ja immer wieder von einem europäischen und besonders auch von einem deutschen Innovationsproblem. Ich habe tatsächlich vor einigen Wochen ein Interview von Jan Wörner gelesen, das ist der ehemalige ESA-Chef und heute Präsident der Politischen Beratung Akademie der Technikwissenschaften. Und der hat in einem Satz, das finde ich ganz schön umrissen, er sagt ganz klar, wir sind in der Breite nicht mutig genug, Dinge anzufangen, die vielleicht nicht funktionieren könnten. Und genau das würde ich mir heute in der Folge gerne mal anschauen. Lass uns doch einmal überlegen, was wäre, wenn Unternehmen wirklich den Mut aufbringen würden, in disruptiven Innovationen zu denken. Und heute habe ich mit dabei meinen Kollegen Merlin Knäble, unser Experte für KI, Digitalisierung und Innovation. Merlin, hallo.
Ja, hallo lieber Zuhörer. Hallo Johannes.
Ja, wie siehst du denn diesen Satz vom Jan Wörner?
Ich gebe dem vollkommen recht. Also ich glaube, der hat mit dem Satz, wie du sagst, alles zusammengefasst, was im Moment ein Problem für uns darstellt. Für mich verkörpert diese Einstellung eigentlich nicht so gut wie die Schlagzeilen, die in deutschen Medien erscheinen, wenn mal wieder SpaceX seine Rakete Starship testet. Da muss man jetzt dazu sagen, SpaceX hat mit der Falcon 9, das ist die produktive Rakete, die einsetzen, um die ISS zu versorgen, Satelliten zu starten und so weiter, gerade den Zuverlässigkeitsrekord der sowjetischen Rakete Soyuz eingestellt, der schon seit Jahrzehnten bestand. Also ewig viele erfolgreiche Starts hintereinander. Und bei diesen Testflügen der Starship, das ist das neue Raketenmodell, da ging es erstmal nur darum, Daten zu sammeln. Also die haben gesagt, beim letzten Testflug im März, da war das Erfolgskriterium die Trennen dieser beiden Raketenstufen. Und das wurde weit übertroffen und trotzdem liest du in den deutschen Medien erstmal nur, oh, SpaceX-Rakete explodiert, großer Fehlschlag, alles eine Katastrophe. Da wird von einem Fiasko gesprochen, obwohl, wie gesagt, die eigentlichen Kriterien für diesen Test bei weitem übertroffen wurden.
Ja, ich finde, das wird ja schon mal eins deutlich, wenn du das sagst. Im Ausland redet man ja gern noch über dieses Thema, ja, die German Angst. Also dieses, ich schaue mir immer erst das Negative an, es darf keine Fehlschläge geben, es muss ja erst perfekt sein, bevor es funktioniert. Genau dieser Drang nach Perfektionismus ist ja eine Sache, die uns auch jahrzehntelang ausgemacht hat, wo man sagen kann, jawohl, das ist ein Erfolgsrezept von uns. Aber auf der anderen Seite, und es ist eben die Kehrseite der Medaille, wenn alles, was ein Fehlschlag ist, als große Niederlage angesehen wird, naja, dann wird es auch schwierig, sich wirklich auch mal disruptiv oder mal in größeren Sprüngen weiterzuentwickeln. Gerade diese Einstellung aus den Köpfen herauszubekommen, ja, das ist ja auch eine Generationsaufgabe. Also sicherlich ist es nicht so einfach machbar, einfach zu sagen, so ab morgen sind Fehlschläge was Gutes, sondern es ist ja Teil auch von unserer Kultur, von der Einstellung, wie man aber auch geprägt wird durch Ausbildung, Schulzeit, Universität etc. Jetzt ist ja die Frage, wenn man als Unternehmen sich das Ganze anschauen muss und wenn man zwingend Innovationen liefern muss, weil man sonst vom Markt abgehängt wird, wie bekommt man sowas ins Unternehmen mit rein? Also da kann man ja nicht einfach befehlen, morgen müssen wir innovativ werden. Man kann nicht einfach sagen, morgen wird die Organisation anders aufgebaut und schon sind alle anderen Denkmuster und Strukturen anders. Und genau da kommt ja die Herausforderung. Genau hier müssen wir ansetzen, weil die Konkurrenz in anderen Ländern, die ist einfach stark. Wir sehen gerade, dass in den USA, im asiatischen Raum, dass da einfach der Mut, Fehlschläge zu produzieren, daraus zu lernen, dass das auch Teil der DNA ist und dass auch dieses Thema schnellen Versuch wagen, vielleicht aber auch mal schnell einen Fehlschlag haben und daraus lernen, da schon viel mehr in der DNA verbreitet ist, als es bei uns der Fall ist.
Ja, da bin ich voll bei dir. Man hat es ja schon oft versucht. Ganz gutes Beispiel dafür, finde ich, sind agile Methoden, sowohl in der Entwicklung als auch in der Projektsteuerung und Umsetzung. Die versuchen ja genau diese Denke abzubilden. Die ganze Reise mit agilen Methoden, wer das nicht weiß, hat ja angefangen im Bereich der Softwareentwicklung. Und lustigerweise, obwohl man es vielleicht nicht glauben würde, gerade die Softwareentwicklung hat in ihren Ursprüngen genau die gleichen Probleme gehabt. Also alle wasserfallartigen Entwicklungsmuster, so hat man früher eben Entwicklungsprojekte gesteuert, gerade auch in der Softwareentwicklung, die beruhten auf diesen Ängsten. Das heißt, man hat versucht, ganz früh alles durchzudefinieren, alle möglichen Anforderungen in einem Katalog runterzudefinieren, Pflichten- und Lastenhefte zu schreiben bis zum Erbrechen. Und das Problem ist, dass genau dieses Denkmuster an der Realität scheitert. Weil Sachen verändern sich, Anforderungen kommen dazu, werden depriorisiert, die Umwelt verändert sich, der Nutzen verändert sich, der Nutzer verändert sich. Und wir sehen das ja lustigerweise auch bei so manchem Kundenprojekt. Gerade im deutschen Maschinenbau, auf dem wir so stolz sind, wo wir sagen, das ist ja eigentlich diese geheime Weltmarktführerschaft, die wir da noch haben, da sehen wir doch bei dem einen oder anderen Kunden, dass da tolle Produktideen aus deren Innovationszentrum, aus deren Entwicklungsabteilung kommen, von super innovativen Köpfen. Und die werden getrieben bis zur Perfektion, die werden getrieben bis zur absoluten Produktreife, durchoptimiert bis zum Geht-nicht-mehr. Und nachdem dieses Entwicklungsprojekt abgeschlossen ist, sehr viel Zeit reingeflossen ist, sehr viel Budget reingeflossen ist, logischerweise, geht man dann mit diesem fertig entwickelten Ding zum Kunden, geht an den Markt und stellt fest, das braucht keiner.
Ja, aber das ist so ein klassischer Fall, wenn man sagen kann, ja, das ist dann zum Teil am Markt vorbei, aber eben auch viel zu langsam entwickelt. Also in der heutigen schnelllebigen Zeit, da geht es ja auch um Geschwindigkeit und da geht es darum, dem Kunden zuzuhören, aus dem Kundenverhalten zu lernen. Ich finde immer so ein schönes Beispiel war das Thema Tesla, als die neue Marke waren, wie alle immer gesagt haben, oh, schaut euch die Spaltmaße an, die sind ja nicht so genau. Ja, am Ende des Tages hat es demjenigen, der einen Tesla gekauft hat, nicht interessiert, ob die Spaltmaße 1 Millimeter Toleranz haben oder 4 Millimeter Toleranz, sondern vielmehr ging es darum, was wollte denn der Kunde, Lebensfreude bei der Mobilität etc. So das aufzunehmen, das schnell im Produkt zu überwerfen, ja, das Produkt war am Anfang nicht perfekt, ist es heute perfekt, weiß ich nicht, aber muss es denn perfekt sein? Vielmehr geht es doch darum, zu lernen, sich weiterzuentwickeln, Kunden befragen, Feedback einholen.
Genau, Johannes. Und das ist doch diese Denke MVP, Minimum Viable Product. Genau das haben die gemacht und das haben die total perfektioniert. Die haben ein Produkt auf den Markt gebracht, wie du sagst, was den minimalen Anforderungen, damals war es eine sehr spezifische Zielgruppe, das waren die Enthusiasten für E-Mobilität, die Leute, die so ein bisschen avantgardistisch unterwegs waren, die Vorreiter sein wollten für genau dieses Thema. Und wie du sagst, Spaltmaße waren denen egal. Ob der Sitz jetzt noch eine Lendenwirbelverstellung hat, war denen egal. Das spielte überhaupt keine Rolle. Ein deutscher Autobauer hätte das Fahrzeug so nie auf den Markt gebracht. Die hätten überhaupt nicht ein Modell vom Band laufen lassen, weil, wie du sagst, die Qualitätsanforderungen nicht dem entsprachen, was wir haben wollten. Das heißt aber ja auch im Umkehrschluss, dass ich eine Denke reinbringen muss, dass sowas auch mal versagen darf. Das heißt, ich hätte ja auch so ein Modell auf den Markt bringen können, mit relativ wenig Kosten, mit relativ wenig investierter Zeit, investiertem Budget, das dann versagt am Markt. Dann ist es aber ein wesentlich kleinerer Fehlschlag, als wenn ich dieses Modell bis Ultimo, bis zur Perfektion ausentwickle. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Ich glaube auch, das ist ja kein Widerspruch an sich. Also ein Qualitätsgedanke plus den MVP-Gedanke zusammenzubringen, ist ja kein Widerspruch. Es geht ja nicht darum, Schrott oder schlechte Qualität zu liefern, sondern vielmehr geht es doch darum, nach diesem Prinzip fail early, fail often, also quasi schnell auf den Markt zu gehen, vielleicht mal kleinere Rückschläge zu kriegen, vielleicht auch einen größeren, daraus aber auch zu lernen. Und dann ist es gar nicht schlecht, das quasi weiterzuentwickeln. Und ich finde, jetzt waren wir viel in der Automobilindustrie, es gibt aber auch ganz viele andere Beispiele, wo man sieht, wie sowas passieren kann. Wenn wir uns überlegen, was gerade bei einem Kunden von mir passiert. Die sind in einem sehr klassischen Sektor unterwegs, also ganz klar produzierendes Gewerbe, produzieren in dem, was sie tun. Das machen sie wirklich gut, die Qualität ist gut. Und wir haben dann die Diskussion über neue Geschäftsfelder. Und woran scheitert diese Diskussion immer? Immer an diesem Thema, ja, wir können ja nur, wenn wir beste Qualität liefern. Das ist ja unser USP am Markt. Und am Ende des Tages haben wir den Spieß mal umgedreht. Wir haben gesagt, ja, welche Zielgruppen, welche Kunden wollen wir denn überhaupt erreichen? Was sind denn so kaufentscheidenden Faktoren für diese Kunden? Haben uns also angeschaut, was braucht der Kunde denn wirklich? Und da kam raus, na, natürlich ist Qualität ein kaufentscheidender Faktor, aber nur bis zu einem bestimmten Level. Alles, was darüber hinaus ist, ist Liebhaberei. Das bezahlt ja niemand mehr und das sorgt eigentlich dafür, dass man viel, viel langsamer unterwegs ist. So, und so haben wir es dann geschafft, uns mal an das Thema ranzutasten, dann mal in einem neuen Produktsegment relativ schnell ein Produkt auf den Markt zu bringen. Man hat relativ schnell gemerkt, oh, das Produkt ist vielleicht gar nicht so gut, das funktioniert gar nicht. Das war aber dann gut, weil man festgestellt hat, okay, wir müssen uns die Kundengruppe nochmal von einer anderen Seite anschauen. Also man hat daraus auch gelernt und tatsächlich gibt es einen sehr, sehr guten Ansatz, wie man solchen Fällen auch vorgehen kann. Den nennt man Effectuation-Ansatz. Der zeigt einem, wie kann man in unsicheren Umfeldern, in unsicheren Zeiten auch ganz gut vorangehen.
Bin ich total bei dir. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt haben wir nur ein Problem. Jetzt habe ich eine Organisation, typischer deutscher Mittelstand, Familienunternehmen, ist in der Regel stark hierarchisch geführt. Ich bin vielleicht auch voll auf Effizienz getrimmt, weil das in meinem Umfeld vielleicht wichtig ist oder in dem Beispiel wie bei dir, total auf Qualität optimiert. Zusätzlich habe ich vielleicht noch eine Vertriebs- und Führungsmannschaft, die total anreizgesteuert ist, ne, denen ich Incentives zahle, um Verträge mit Kunden abzuschließen, um ihre monatlichen Ziele zu erreichen und die ganz sicherlich solche Fehlschläge sich nicht leisten wollen, auch wenn es, wie du eben sagst, nur kleinere sind, weil das eben ganz genau deren Zielmodell und deren Anreizmodell widerspricht. Wie schaffen wir das denn jetzt, diese zwei Welten miteinander zu verbinden, diese neue, moderne, mutige Denke und trotzdem nicht zu verlieren, dass wir in unserer Kernorganisation, in unseren bestehenden wertschöpfenden Prozessen, du sagtest ja eben, die sind in 1, 2, 3 Feldern sowieso schon sehr, sehr stark unterwegs und die wollen wir nicht verlieren.
Ja, es geht ja nicht darum, das eine zu tun und das andere zu lassen, sondern eben beide Welten zu bedienen. Und tatsächlich erleben wir in unseren Beratungsansätzen ganz häufig zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatzpunkt ist zu sagen, ja, wir müssen ja in der bestehenden Organisation die auch weiterentwickeln, die öffnen für innovative, kreative Ideen. Und die zweite Variante ist zu sagen, ja, wir müssen in diesem schnelllebigen, disruptiven Markt oder in diesem Umfeld müssen wir ja, ich sag mal, ein Schnellboot bauen, die eben mit einer anderen Denklogik, einer anderen Kultur in das Thema gehen. Also das heißt irgendwie eine Ausgründung, Neugründung, Zukauf, was auch immer, dass man sagt, da läuft ein Speedboot nebenher. So, was ist meine Erfahrung damit? Naja, das ist kein Entweder-Oder, sondern man muss beides tun. Also was nicht funktioniert, ist zu sagen, wir machen jetzt eine bestehende Organisation so richtig innovativ und die wird richtig schnell. Und wir werden jetzt, also nehmen wir ein Beispiel, man ist ein Druckhaus, man druckt seit Jahrzehnten Papier und man sagt, jetzt werden wir digital und man versucht, das Ganze intern zu machen. So mit den Ressourcen, mit dem Know-how, mit den Leuten, die aus diesem Markt kommen. Das ist natürlich schon extremst schwer und man ist relativ langsam damit unterwegs. Sorgt natürlich dafür, dass die bestehende Organisation sich entwickelt, sorgt aber auch dafür, dass man nicht in einem marktkonformen Tempo unterwegs ist. So, das heißt, man muss beides tun. Man muss trotzdem noch ein Schnellboot bauen und muss sagen, hier ist ein Schnellboot. Das sind genau die, die schnell mal ein MVP auf den Markt bringen, die bewusst mal was ausprobieren, die bewusst auch mal ein Budget haben, was bewusst mal, ja, ich sag mal, im schlimmsten Fall weg ist, weil es nicht funktioniert hat, aber man hat daraus gelernt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich, damit die bestehende Kernorganisation nicht völlig abgehängt wird, auch dafür sorgen, dass da ein innovatives Denken mit reinkommt. Und das ist tatsächlich meine Erfahrung. Man muss beide Welten bedienen, damit man am Schluss wirklich innovativ wird. Innovativ sein ist für jedes Unternehmen etwas anderes. Und das ist auch nochmal ganz wichtig. Am Startpunkt sollte man sich immer klar sein, was heißt denn Innovation für mich?
Glaube ich, das ist eine ganz wichtige Frage, die man klären muss. Aber bleiben wir mal bei unserem typischen Beispiel von einem produzierenden Unternehmen, dann sind es in der Regel neue Produkte oder vielleicht der Weg von Produkten zu einem Produkt-Service-Konzept hin zu einem reinen Dienstleistungsanbieter vielleicht sogar zu werden. Und wie du sagst, um sowas zu machen, ist genau so ein Schnellboot, man nennt das ja oft Innovation Lab, genau der richtige Weg. Ich sehe das auch so wie du, dass man diese Synergieeffekte nicht außer Acht lassen soll. Auf der einen Seite muss ich dieses Lab so unabhängig machen, vor allem auch personell und was die Strukturen angeht, dass es frei ist, dass es Fehlschläge machen kann, dass es flache Hierarchien hat, um kreativ zu denken, um sich mal schnell neuen Projekten zu widmen und nicht in diesem Tagesgeschäft der Muttergesellschaft oder wie man es bezeichnen will, festhängt. Auf der anderen Seite, und da gebe ich dir recht, sollte das keine einseitige Beziehung sein. Das heißt, man sollte nicht so ein Innovation Lab quasi betreiben als einzelne Abteilung, die ein Budget zugeschoben bekommt, und wo dann die Muttergesellschaft nur noch als Rücken, als Schutzschild und als Geldgeber dasteht. Das wäre, glaube ich, der falsche Weg. Sondern was man machen muss, ist, glaube ich, an gezielten Stellen immer wieder den Austausch von A nach B und von B nach A schaffen. Was heißt das konkret? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass man den Erfahrungsschatz, den man vielleicht in seinem Markt schon hat, die Kundenbeziehungen, die man schon hat, mit reinträgt in dieses Innovation Lab und dass man da Zugang verschafft. Denn das ist doch genau das, wenn wir uns mal überlegen, woran viele Startups scheitern, dass sie scheitern an einem bestimmten Zugang zum Markt. Die haben keine langjährigen Beziehungen zu Partner- und Kundenunternehmen. Die kann ich schaffen, wenn ich so ein Innovation Lab habe und das gezielt mit meinen Schlüsselkunden, mit meinen Schlüsselpartnern verknüpfe. Umgekehrt können wir dann aber auch, wie du sagst, Learnings, die wir in diesem kleinen Innovation Lab gemacht haben, rübertragen als Impulsvorträge, als Methoden, die wir wiederverwenden etc. in die große Gesellschaft, um die, genau wie du richtig sagst, aufzuschlauen. Ich glaube, das ist der richtige Weg, denn von 0 auf 100 kommt keiner. Und einen Tanker, um in dieser Sprache zu bleiben, den kriege ich nicht so schnell gedreht wie ein kleines Schnellboot.
Ja, und ich glaube, da ist die Denklogik nochmal ganz wichtig, weil man muss sich mal eins überlegen. Stell dir mal vor, du bist ein Startup. Was sind denn die großen Herausforderungen? Du brauchst Geld, du brauchst personelle Ressourcen, du brauchst Zugang zum Markt, du brauchst Partner. So all das hast du nicht. Und jetzt drehen wir mal das Spiel um. Du bist ein etabliertes Unternehmen, was in deinem oder in einem Bereich schon vielleicht Weltmarktführer ist, absolutes Know-how hat, Produktkapazitäten, auch einen gewissen Cashflow generiert. So mit den Rahmenbedingungen ist es doch viel, viel leichter, ich sage mal, ein Schnellboot zu bauen, als wenn du ein Startup bist. So, und das merke ich bei ganz vielen Kunden, dass diese Denklogik gar nicht vorhanden ist. Dass sie eher sehen, oh, wir sind doch so ein starrer Tanker, es ist doch total schwer. Wie können wir denn jetzt innovativ werden? Und ich sage, ihr habt die besten Grundvoraussetzungen, weil ihr habt all das, was ein Startup sich mühsam erarbeiten muss, das habt ihr schon. Ihr müsst nur eben schaffen, in eine Denkweise, in eine kulturelle Thematik zu kommen, um Innovation wirklich entstehen zu lassen. Und da kommt aber nochmal ein ganz entscheidender Punkt, den mir nochmal ganz wichtig ist, anzusprechen. Ganz häufig sind die Erwartungshaltungen an Innovationen einfach völlig falsch definiert. Also, ich habe jetzt ein schönes Beispiel. Der Umsatz geht zurück, da ist die Erwartungshaltung, wir haben hier irgendwie eine Lücke von, nehmen wir mal an, 5 Millionen. Dafür brauchen wir jetzt Innovationen. Das heißt, jetzt entsteht plötzlich ein Druck, man müsste in kürzester Zeit Innovationen für 5 Millionen Euro Umsatz kreieren. Naja, so entsteht keine Innovation. So entsteht vielleicht eine Produktentwicklung. So wird immer nach diesem Gedanken, es muss doch erst perfekt und es muss schnell am Markt und muss gleich Umsatz bringen, gedacht. Was dazu führt, dass man überhaupt nicht in diese Iterationsschleifen kommt, sich überhaupt nicht die Möglichkeit offen hält, auch zu lernen, zu entwickeln, um dann wirklich marktfähige Produkte auch irgendwann am Markt zu haben. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich gerne mitgeben möchte. Also ich glaube, genau diese Denklogik ist da sehr entscheidend.
Bin ich total bei dir. Das ist ganz wichtig, dass man diese Freiheit offen lässt. Nicht ohne Grund gehen viele Tech-Konzerne hin und geben einigen ihrer Mitarbeiter wirklich einen ganzen Tag die Woche zum Beispiel Zeit für genau solche Spaßprojekte. Und dass man mal weit denkt, dass man nicht sagt, das muss jetzt x Millionen Euro, Dollar, was auch immer, Umsatz erwirtschaften. Das muss nicht morgen zur Marktreife kommen und einem Kunden zugespielt werden, sondern es geht darum, mal sogenannte Moonshot-Projekte zu machen, mal weit zu denken, ambitionierte Projekte zu starten. Ein ganz wichtiger anderer Punkt, den ich abschließend noch machen wollte, ist dieses Thema Startup-Denke reinzubekommen. Und ich glaube, was wir da nochmal festhalten müssen, ist, das kann ich auf ganz unterschiedliche Wege machen. Wenn ich sage, ich habe in der bestehenden Mannschaft niemanden, der sich vielleicht traut, so eine Ausgründung zu starten und da mit an der Spitze zu stehen und innovativ zu denken, dann gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Du hast das Thema Zukauf angesprochen von einem Startup, das kann ich integrieren, kann das als mein Innovation Lab nutzen und habe schon ein bestehendes Team. Ich kann aber auch, wenn ich da keine Möglichkeit, vielleicht keine finanziellen Ressourcen zu haben, über eine Partnerschaft nachdenken, über ein Joint Venture, über irgendwelche Zusammenarbeiten mit Unternehmen, mit kleinen Startups, die draußen am Markt unterwegs sind und, wie du sagst, genau diese Stärken, die der eine hat, agil und denken und innovativ sein, und der andere hat, Marktzugang, Stärke, Verlässlichkeit, die zusammenführen.
Ja, absolut. Und ich glaube, da, liebe Zuhörer, wird doch eins deutlich. Man kann Innovation nicht isoliert betrachtet sehen, sondern Innovation ist ja ein Thema, was irgendwie in die Strategie mit rein muss, was ja irgendwie dann organisatorisch verankert werden muss und was natürlich auch kulturell im Unternehmen stattfinden muss. Nur wenn die drei Sachen zusammen funktionieren, ja, dann können disruptive Innovationen auch wirklich entstehen und passieren. Und tatsächlich, mich würde auch eins interessieren, lieber Zuhörer. Schreib mir doch mal, wie du für dich das Thema Innovation definiert hast. Was sind denn wirkliche Innovationen für dich? Einfach an josnik@weismann.de eine kurze E-Mail schreiben. Ansonsten, wer nochmal tiefer in dieses Thema eintauchen möchte, den empfehle ich nochmal meinen Webimpuls to go. Innovation, ja, aber richtig. Unter www.einfachüberlegen.de haben wir den Link dazu nochmal mit. Also einfach draufklicken, anschauen, da gehen wir bei dem Thema nochmal in die Tiefe. Ja, Merlin, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Danke für das gute Gespräch.
Und bis zum nächsten Mal.